Düsseldorf. Halle Rhein.
Der Beuys hat ein langes Nachleben, weil sein Ansatz ist freundlich. Das heißt, er geht immer von einer Wärme aus, einer Nächstenliebe. Und wenn wir heute in diesen Pandemiezeiten darüber nachdenken, dass wir einen Verlust an Umarmungen haben, auch an Empathie verloren haben, also durch die vielen Ego-Rambos, da ist natürlich Beuys ganz anders. Er spricht von dem Sozialen und von der sozialen Wärme und von dem Miteinander und von was wir alles Tolles machen können, aber immer nur im Verhältnis zum Sozialen. Es gibt in Düsseldorf ein sehr reges Galerieleben. Es gibt natürlich die sogenannten Off-Räume. Es gibt Hinterhöfe. Im Augenblick gibt es noch eine wundervolle Ausstellung von Katharina Sieverding im Parkhaus. Zu Beuys vielleicht einen Vorschlag, was man jetzt sehen kann, vielleicht bei einem Ausflug. Dann ist das in Büderich. Da hat er als ganz junger Mann mal einen Auftrag bekommen und in eine alte Kirche ein großes Kreuz entworfen, was da auch hängt, aber so, dass man das offen sehen kann. Man muss also gar nicht in die Kirche gehen. Da könnte man also hinradeln und sich das angucken.
Heute eine schöne Gelegenheit, mit einem Mann sprechen zu dürfen, von dem man mir gesagt hat, ich lerne ihn ja heute erst kennen, ich sollte eigentlich mit ihm einen langen Abend vielleicht in einer Kneipe verbringen, denn er kann wunderbare Geschichten über die Kunst in Düsseldorf erzählen. Schön, dass er heute für mich Zeit hat. Schönen guten Tag, Karl Friedrich Schröer. Dankeschön für die Zeit heute.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Und viele Menschen, die sich für Düsseldorf und für die Düsseldorfer Kunst interessieren, denen sind Sie oder ist Ihr Name natürlich ein Begriff. Sie sind Kunstkritiker und Sie sind auch der Macher vom Eiskellerberg TV, ein Blog mit Filmen, mit Texten über die Kunst. Und ich fand, da sind mal sehr schöne Worte über Eisbergkeller TV geschrieben worden, nämlich wunderbar, dass es sowas gibt, wo man sich so viel Zeit und Raum nimmt für die Kunst. Ja, warum nehmen Sie sich diese Zeit? Woher kommt die Energie dafür?
Tja, ich glaube, am Anfang war es so, dass meine Mutter einen scheußlichen Geschmack hatte.
Inwiefern?
Ja, irgendwann wird man ja da empfindlich für. Und ich fand immer, sie glaubte, sie hätte einen guten Geschmack. Und ich dachte, nein, eigentlich scheußlich.
Haben Sie dann die Wohnung umgebaut oder was haben Sie gemacht?
Ja, das erste Maßnahme war, dass ich mal immer jährlich den Tannenbaum schmücken durfte, weil sonst wäre der auch daneben gegangen.
Beim Tannenbaum hat man relativ wenig Spielraum. Es gibt Lametta, es gibt die berühmten Kugeln und natürlich oben an der Spitze nochmal die Krone. Was haben Sie gemacht?
Naja, selbst dabei kann man noch viel versauen. Ich habe natürlich auch aus dem Material, was da in den Blechkisten im Keller zum Vorschein kam, das Beste gemacht. Aber vielleicht doch nicht ganz so überladen. Doch vielleicht keine elektrischen Lichterketten, sondern Kerzen, vielleicht sogar rote Kerzen, vielleicht auch noch ein Schläufchen daran. Oder bin mit meinem Vater zum Karlsplatz und wir haben dann sogenannte Nikolaus-Äpfelchen gekauft und immer darauf geachtet, dass auch ein Stiel dran ist. Die waren schweineteuer, weil man wusste schon, also teurer als Weihnachtskugeln, aber wir haben welche mit Stiel bekommen und die dann an dem Stielchen mit Draht an den Tannenbaum gehängt.
Jetzt ist der Weihnachtskult oder die Pflege der Weihnachtsrituale ist ja immer sehr temporär, zeitlich begrenzt. Das hängt ja alles immer nur für 10, 14 Tage und dann verschwindet es wieder. Ist das auch Ihre Auffassung von Kunst, wie Kunst sein sollte, erscheinen und wieder verschwinden?
Das kommt unwillkürlich. Es gibt Kunst, die ist 2.000, 3.000, 4.000 Jahre alt. Wenn man noch die Höhlenmalerei dazu nimmt, fast 40.000 Jahre, da hält sich schon was und manches geht den Bach runter.
Ich habe es deswegen angesprochen, weil würden Sie als guter Kenner der Düsseldorfer Kunstszene im weitesten Sinne sagen, dass es hier schon so üblich ist, Kunst für den Moment zu machen?
Nein, Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also es gibt Künstler mit hohem Anspruch und Künstler mit wenig Anspruch. Und das hat sich überhaupt nicht geändert. Es ist natürlich so, dass, wie man so sagt, die Welt schnelllebiger geworden ist und die Moden wechseln. Das hängt auch mit den Märkten zusammen. Aber vom Anspruch her würde ich das nicht sagen. Also die Künstler hätten ja nichts dagegen, wenn sie einen Sammler fänden oder ein Museum, was ihre Werke auf Dauer wunderbar präsentieren würde.
Ich bin noch sehr gespannt, welche Empfehlungen und Tipps Sie unseren Hörerinnen und Hörern geben können, wo man spannende Kunst in Düsseldorf jenseits der großen bekannten Plätze entdecken kann. Möchte aber auch auf ein Thema zu sprechen kommen, an dem wir im Moment einfach überhaupt nicht vorbeikommen, worüber wir auch reden möchten. Denn in diesen Tagen, in diesem Jahr gedenkt die Welt, gedenken viele Menschen dem 100. Geburtstag von Joseph Beuys. Würden Sie sagen, der Düsseldorfer Künstler ohne Frage?
Auf jeden Fall. In der Mitte des 20. Jahrhunderts, also eher in der zweiten Hälfte natürlich, ein bedeutender, wenn nicht der bedeutendsten, mit den meisten Auswirkungen. Allerdings muss man schon auch sagen, oder die Frage ist mir eingefallen, einfach dieser Tage, Beuys hatte ja bekanntlich sehr viele Schüler. Also es geht fast an die 200 heran, die er in seiner Klasse hatte. Also mit Abstand die meisten, aber hat er auch Nachfolger über diese Schülergeneration hinaus. Ist da heute noch was geblieben? Diese Frage kann man gut stellen und müsste doch schon lange nachdenken, ist dieser Impuls, den Beuys gesetzt hat, auch mit großem Nachdruck gesetzt hat, ist der noch virulent? Oder ist das eigentlich in andere gesellschaftliche Bereiche diffundiert? Wird er künstlerisch noch diskutiert?
Haben Sie eine Antwort?
Ja, ich versuch's mal. Also, schöne Frage. Also, erstmal muss man sagen, dass auch in Düsseldorf, das meine ich jetzt natürlich die Akademie mit, die Akademie ist ja einerseits exterritorial, weil es ja eine Landesinstitution ist, und steht sie aber doch hier auch in der Altstadt, in Düsseldorf, muss man sagen, dass die Akademie nach Beuys nun unter, sagen wir mal, dem Rektorat von Markus Lüpertz alles versucht hat, um die Spuren von Beuys zu tilgen. Also die Eifersucht unter den Professoren oder der nachfolgenden Generation, die ja doch eher mehr wiederum die Düsseldorfer Malerakademie groß machen wollte, war massiv. Und diese Regentschaft von Markus Lüpertz war sehr lange, also mehrere Wahlperioden hinweg. Und da war Beuys tot und fast persona non grata. Da sollten die Malerfürsten und die Maler wieder groß werden. Und das nur als Anmerkung von meiner Seite aus. Diesen Teil hat Lüpertz auch perfekt hingekriegt. Die Spuren von Beuys waren auch weg. Aber in seiner Zeit ist was Merkwürdiges passiert. Nämlich es kam die Leipziger Malerschule raus als Maler und nichts aus Düsseldorf. Und hier wuchsen die Fotografen, also die Becherschule wurde groß, mit denen hatte Lüpertz auch nichts zu tun, sodass der Erfolg von Lüpertz dann auch wieder ein geteilter Himmel ist.
Aber heute scheint Beuys ja unglaublich aktuell wieder zu sein. Natürlich ist so ein Jahrestag immer ein guter Aufhänger, aber man hat auch das Gefühl, er begegnet einem wieder überall. Und viele der, ich nenne es mal, Strategien, die Beuys auch gepflegt hat, um auf sich aufmerksam zu machen, um auf seine Kunst aufmerksam zu machen, das passt ja heute auch wunderbar in die Zeit, in der wir leben.
Ja, absolut. Das wachsende ökologische Bewusstsein, das Naturbewusstsein, die ganzheitlichen Ansätze, die Beuys verfolgte, auch die Formen der Öffnung der Demokratie, der Mitbestimmung, auch der direkten Demokratie, das sind alles doch Themen, die heute stark da sind und zeigen, wie früh Beuys zugange war, wie zukunftsfähig er doch gedacht hat.
Ja, und auch wie er die Öffentlichkeit dafür gesucht hat, um seine Themen bekannt zu machen.
Ja.
Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Beuys? Ich weiß, Sie haben viel gemacht zu Anatol, dem Mann, der an Beuys Seite gewirkt hat, ein ehemaliger Schüler von Beuys, der aber eine wichtige Person wurde, auch für Joseph Beuys. Wie ist Ihr Verhältnis zu Beuys, Ihr Interesse an Beuys?
Also mein Interesse ist wachsend. Ich stelle jetzt erst fest, dass ich mich viel zu wenig um diesen Beuys gekümmert habe und staune Bauklötze, was da alles zu holen ist. Wie wirklich spannend, interessant, vielschichtig, kompliziert dieses Werk von Beuys ist. Und es ist ein Riesenschatz für mich und ein Riesenfundus, da mal reinzugreifen. Und natürlich habe ich ein paar ferne Erinnerungen an den Menschen, wie er mir mal begegnet ist. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was ich ganz toll finde. Nämlich der Johannes Kladders, Museumsdirektor aus Mönchengladbach, der ihm seine erste Museumsausstellung machte. Da war Beuys schon 45 Jahre alt, also gar nicht mehr so ein junger Spund. Da bekam er in so einem kleinen Museum, das war damals nicht das Abteibergmuseum, sondern noch an der Bismarckstraße, seine erste Ausstellung. Und dieser Kladders hat damals schon ein Phänomen beschrieben. Er sagte, ja, dieser Beuys war eigentlich sehr sympathisch und nahbar und alle meine Mitarbeiter mochten den. Und das war ein toller Typ. Und dann sagten sie, ja, der Beuys ja, das Werk nein. Und das war das Phänomen und das ist bis heute so geblieben. Die Leute können gut was mit diesem Beuys anfangen, mit dem Hut, der lachte nett, der hatte Humor, das war ein toller Typ, der lief wie so ein Jeck rum mit seinem Fellmantel und ich weiß nicht was. Das ist alles schön. Aber das Werk, nee. Und das ist eigentlich bis heute geblieben, ist nie überbrückt worden.
Interessant finde ich ja, dass Sie dann den eben schon erwähnten Anatol, den haben Sie noch stärker in den Fokus genommen. Hat das damit auch zu tun gehabt, dass Sie Anatol schon als kleiner Junge kennengelernt haben, allerdings in einer Rolle, die viele später nicht mehr erlebt haben?
Ja, natürlich. Auch ich war einer dieser Düsseldorfer Knirpse, die Anatol erleben durften in der Schule, als er den Verkehrskasperl machte und habe lebendigste Erinnerungen daran. Und dann habe ich wieder ein paar Filme ausgegraben jetzt und habe mir das nochmal angeguckt und dachte, wow, toll, so war's. Ja, das war ja nicht nur das Verkehrskasperl an sich, sondern auch schon vorher, wie die Männer da in Uniform mit ihren schweren Maschinen auf den Schulhof rollten und es knatterte und alles guckte aus dem Fenster und dann dachte man, oh Gott, jetzt kommen die auch noch hoch und jetzt kommen die in unsere Klasse und dann standen Polizisten da in Uniform, mordsmäßige Kerle in so Lederkleidung. Und dann erwies sich aber diese Typen als ganz freundlich und der Schrecken verließ uns wieder und dann kam diese, man nannte das Verkehrserziehung, also ich kann bis heute nicht richtig Auto fahren und über den Zebrastreifen gehen, aber die Performance war erste Sahne und dann traf man den wieder hier im Ehrenhof und ich weiß noch, wie ich da mit kurzen Hosen da über den Ehrenhof lief und dann setzte der mich in so einen Baumstumpf, so einen ausgekohlten und erzählte mir was von den Napalm verbrannten Kindern aus Vietnam. Und ich dachte, wie komme ich hier bloß wieder raus? Wie komme ich hier weg? Weil ich wusste natürlich die Zusammenhänge überhaupt nicht, aber so härter und schwerer war es eben. Unter dem ging es auch nicht. Und dann konnte man wieder laufen, man sah den wieder und auch im Stadtbild traf man den immer wieder und man hatte einen Anker, weil man wusste, das ist ja eigentlich auch einer, der in der Schule war, Polizist war und man kam dann über den Schock auch hinweg.
Lassen Sie uns diesen interessanten Mann noch ein bisschen einordnen. Er war Polizist vom Beruf her, hat den Beruf auch lange ausgeübt, hat dann eben auch die Verkehrserziehung übernommen. Aber er wurde eben auch ja Akademiekünstler, weil Beuys ihn unterrichtete, ihn in seine Klasse nahm. Den haben Sie über Jahre persönlich immer wieder getroffen, den Anatol, und machen auch aktuell einen Film über ihn. Wie hat er immer wieder in beide Welten zurückgefunden? Wie haben Sie das erlebt? Oder war das überhaupt nichts Getrenntes und eins?
Also das war von Anfang an überhaupt nicht getrennt. Der hatte kein Doppelleben, sondern der spielte alles aus. Der spielte alle Karten immer aus. Und er hatte mindestens 20 Karten mehr, als man dachte, in der Hand. Das war ein mit allen Wassern gewaschener Hund. Der hatte eine sehr schwierige Kindheit und kam aus Ostpreußen, musste fliehen, wurde Schmied. Und das ist ein ganzes Drama, kann ich gar nicht alles erzählen. Und war aber ein baumlanger Kerl, konnte saufen wie ein Loch, erzählen wie so ein amerikanischer Storyteller und alle damit begeistern und beeindrucken. Und bei dem Anatol liegt das auch ganz anders als bei Beuys, weil der war beliebt bei den Leuten und die liebten seine Werke. Da gibt's diese Spaltung gar nicht. Es gibt auch heute noch viele, viele Sammler in Düsseldorf, die stolz auf ihre Anatol-Werke sind. Und das ist ein anderes Phänomen. Insofern unterscheiden sich die beiden ganz klar. Und ich bin erst Jahre später wieder auf den Anatol gestoßen. Natürlich habe ich den ab und zu mal auf der Insel Hombroich besucht, wo er ja von dem Kunstsammler Karl-Heinrich Müller eine einfache, nach ostpreußischem Modell gebaute Holzbaracke bekam, in der er teilweise auch lebte und arbeitete. Das war immer das Prinzip, Leben und Arbeiten gehörte zusammen. Und hatte ja einen sehr handwerklichen Kunstbegriff. Das heißt, seine Kunst, die er machte, war seine Arbeitszeit, so sein Wort. Und dann habe ich ihn da immer mal am Rande gesehen. Und Jahre später bin ich dann zu einem neu gegründeten Kunsthaus gekommen. Das nennt sich Weltkunstzimmer, weil es dort einen Mann gab, der besaß diese alte Brotfabrik, vollkommen vergammelt, auch mit teilweise mit Ateliers. Der hieß Peter Zimmer und so kommt es zu dem Namen Weltkunstzimmer. Und das ist praktisch, wenn man das so in Düsseldorf sieht, also das diagonal entgegengesetzte zur vornehmen Julia Stoschek Collection. Weil vollkommen vergammelt, vollkommen ohne Geld, vollkommen schmucklos in einem alten Brackfabrik eben am Rand von Flingern. Also die andere Seite ist schon, ich glaube, Lierenfeld. Und da habe ich mal gedacht, was könnte man Gutes für das Weltkunstzimmer tun, also welche Ausstellung könnte man machen? Und da fiel mir ein, dass dieses Weltkunstzimmer, weil ja kein Geld gar nicht so hoch greifen kann, wir können da nicht große Namen aussuchen. Die Künstler würden das gar nicht mitmachen, weil sie sofort fragen, ja und was steckt denn dahinter? Habt ihr denn Geld? Aber bei Anatol war es so, da gab es gar keine Ausstellung, keiner wollte da dran. Keiner der Museumsdirektor käme je auf die Idee, eine Anatol-Ausstellung zu machen. Also war praktisch die Stelle frei, in dem Rang, in dem Anatol als Beuys-Schüler doch war, mit der Insel Hombroich, mal eine Ausstellung zu machen. Außerdem war er schon sehr betagt, also 88, als ich das plante. Und so kam es zu dieser Planung. Und während dieser Planung starb er auch, sodass es praktisch die erste Ausstellung, größere Ausstellung nach seinem Tode ist. Und dann haben wir uns eigentlich überlegt, was machen wir jetzt? Weil es gibt ja Hombroich, da kann man ja alles sehen. Und so kam eben die Wahl, wir machen seine Aktionen, weil die anderen Gegenstände kann man ja drüben sehen, das ist dann vom Weltkunstzimmer vielleicht 20 Kilometer. Was sollen wir das Zeug darüber schleppen lassen? Das ist ja teilweise auch tonnenschwer. Also machen wir die Aktionen etwas, was man gar nicht ausstellen kann, weil die sind ja längst vorbei. Und diese Aufgabe muss man irgendwie lösen. Wie stellt man irgendwas aus, ohne Geld, was man eigentlich gar nicht ausstellen kann?
Interessant fand ich gerade, wie Sie das so beschrieben haben, wie der Anatol hier in Düsseldorf unterwegs war, so lebensnah. Sie haben ihn sogar als Kind in der Schule getroffen. Aber man verortet ihn ja auf der von Ihnen schon erwähnten Museumsinsel. Anatol, der Museumsinselkünstler. Beuys, der Düsseldorf-Künstler. Ist da ein bisschen was schiefgelaufen in der Wahrnehmung, dass der Anatol nicht doch hier mehr in der Stadt wahrgenommen wird?
Noch mehr in Neuss. Neuss, das muss man sagen, das ist vielleicht der vornehmste Ausleger Düsseldorfs, weil sowohl der Gründer ist ein Düsseldorfer, als auch eigentlich alle Künstler, die dort zu tun haben, die haben da, sagen wir mal, eine vornehme Künstlerkolonie aufgebaut. Und deswegen ist das zwar, sagen wir mal, da ist so eine politische Grenze drin. Aber wissen Sie, das sind auch Zufälle der politischen Entscheidung, wie groß eine Stadt ist. Es gab ja mal, ich glaube in den 20er Jahren, in Berlin gab es eine Eingemeindung, da wurde das Groß-Berlin genannt. Und das nennt man heute Berlin. Ja, einfach das ist eine politische Entscheidung. Diese Ortschaften gehören alle dazu. Wenn man den Grundriss von Berlin, also von diesem Groß-Berlin, heute auf Düsseldorf legen würde, dann wäre Düsseldorf größer und hätte mehr Einwohner als Berlin.
Jetzt sind wir hier für unser Gespräch an einem interessanten Ort. Ich freue mich, dass ich mal in diesem Gebäude sein kann. Hier haben Sie Ihr Büro. Es ist eines der wenigen Gebäude in einer Stadt, vermute ich, das alleine auf einer Straße steht. Natürlich ist hier ganz viel drumherum und die Akademie ist direkt in der Nähe. Bitte beschreiben Sie uns das ein bisschen, wo wir hier gerade sind.
Naja, mein Vater kommt von der Bolkerstraße.
Altstadt.
Altstadt.
Herz.
So, mein Großvater hatte da einen Schuhladen. Der war Schuster und arbeitete sich langsam voran mit seinen 11 Kindern zu einem Schuhwarenladenbesitzer. Alle Kinder mussten mithelfen, kriegten auch eine Ausbildung als Schuster. Und wenn mein Vater hier rumging, der konnte natürlich viele Düsseldorfer Geschichten noch erzählen. Und er sagte, ja hier, ja das ist die Hungerburg. Und ab und zu traten dann auch sehr bleiche Gestalten tatsächlich heraus. Und das waren die Mörler. Die hatten wenig zu essen und wahrscheinlich tranken die wie im guten alten Paris auch Absinth oder irgendwas anderes, weil sie nichts zu verdienen hatte. Kunstförderung gab es kaum. Und man ging hier überhaupt nicht durch die Gegend. Hier gegenüber waren nach dem Krieg 3-4 Schrotthandlungen noch. Die Reuterkaserne war die Pfandleihanstalt. Da ließ man sich nicht blicken, weil da würde mein Vater gesagt haben, dann kriegst du nirgendwo anders mehr Kredit, wenn du da dich blicken lässt. Dann hast du nämlich schon die Goldene Uhr umgesetzt. Und vorher in der alten Reuterkaserne war da von den Nazis ein alter Schlägerkeller. Da wurden also die politischen Häftlinge zerschlagen. Deswegen ließ man sich hier wenig blicken. In der ganzen Gegend nicht. Das war ein bisschen No-Go. Also aus vielerlei Gründen. Und deswegen war dieses Haus eines, was ich in dieses Ensemble nahtlos einreihte. Man machte eher einen Bogen drum.
Und wie sind Sie dann hierher gekommen?
Ich wohnte mit meinen Eltern und 2 Schwestern, aber in dieser Wohnung gab es nicht ein Zimmer noch für den Jüngsten, für mich. Meine Schwester teilten sich eins, aber dann gab es nur noch ein Durchgangszimmer. Es ließ sich nicht machen. Also habe ich dann immer, als ich heranwuchs, gedacht, boah, Mist, das gefällt mir nicht. Und als ich einen eigenen Sohn hatte, habe ich gedacht, der muss aber ein eigenes Zimmer kriegen. Jetzt stellte sich das aber auch bei meiner Wohnung so raus, das ist so einfach gar nicht machbar. Also habe ich mir gesagt, du kriegst jetzt mein kleines Büro als Zimmer und ich kann mir woanders eins suchen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe dann gehört, dass hier so eine Einheit frei war. Und da ich mein Zimmer im Souterrain hatte, habe ich gedacht, boah, hier oben, die Aussicht ist toll.
Ja, jetzt sind wir in diesem Gebäude im Eiskellerberg Nummer 1 und für mich ist es wirklich eine Freude, hier mal drin sein zu dürfen. Ich habe es bisher nur von außen gesehen. Schon ein interessantes Gebäude, möglicherweise inspiriert von Paris, von der Pariser Künstlerszene, wie Sie mir kurz vor unserem Gespräch schon verraten haben. Aber es ist auch architektonisch eine Besonderheit, denn es ist wirklich sozusagen gebaut worden zum Malen.
Ja, also das sieht man an ganz bestimmten Dingen, zum Beispiel das Treppenhaus hat so große Kehren, dass man mit großen Leinwänden mühelos um die Kurve kommt. Und es hat natürlich hier Decken, die sehr hoch sind, aber keinen Stuck, also es ist kein vornehmes Gebäude. Sehr hohe Fenster und fast jeder Raum hat Licht von 2 Seiten, also Streulicht, Tageslicht, dass die Farben, die man damals noch anwandte für die Malerei, bei Tageslicht sehr gut gesehen werden konnten und das richtige, perfekte Licht bekamen und wahrscheinlich bei Malern sehr beliebt war, welche auch immer hier immer waren, das wechselte sicher. Es gibt ja keine Verzeichnisse wie bei Einwohnermeldeamt, das sind ja Ateliers, die wechselten und der eine hat mal länger, der andere weniger lange hier gearbeitet. Und es gab natürlich immer den Zusammenhang mit der Akademie. Früher werden hier die Meisterschüler gewesen sein und die Professoren von drüben besuchten die schon in einer relativen Nähe, aber auch Unabhängigkeit. Und dann wechselte man.
Genießen Sie das, hier selber auch wirken, schaffen zu können?
Ja, also wirklich täglich. Täglich freue ich mich hier. Es sind ja enorm steile Stufen. Auch die genieße ich. Und es ist ein wunderbares Dasein hier, weil es ja nicht so ein richtiges Büro-Büro ist. Und es ist aber auch nicht ein Wohnzimmer oder eine Fabrik. Dann natürlich die Nähe. Ich gucke auf den Haupteingang der Kunstakademie, bin hier an der neuen Düsseldorfer Kunstachse, wenn man so will, vom Ehrenhof bis vielleicht sogar zum Ständehaus K21 zu zählen und kann zu manchen Pressekonferenzen mal so rüberspringen. Ja, und das ist natürlich ein immenser Vorteil. Und selbst ich kann nicht mal sagen, dass ich alle Ausstellungen, die hier laufen würden, sehen könnte.
Sie haben eben schon über Ihre schöne Anatol-Schau gesprochen vor gut 2,5 Jahren. Was sind Ihre aktuellen Projekte oder was kann man im Moment bei Eiskellerberg TV entdecken?
Also die Projekte, vielleicht fange ich mal damit an. Wir versuchen ja so Zwischengrößen zu machen. Ja, das heißt, also auf die ganz großen Haufen wollen wir nicht auch noch kommen, ja, um dann möglichst viel Einschaltquoten oder sonst was zu kommen. Also die prominenten Namen, die Galerie der prominenten Namen wollen wir nicht nur führen. Ja, deswegen ist Anatol ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja eine Scheingröße, die auch ein bisschen vergessen worden ist. Also es gibt eigentlich ganz wenig zu dem. Und deswegen machen wir jetzt über den Anatol mal in Anschluss an diese Ausstellung ein erstes Buch, Anatol, die Aktionen. Und wollen die alle mal zusammenführen und kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus, was es alles doch gibt, was noch gar nie publiziert worden ist. Das ist also ein Buchprojekt. Ein Film, den wir vorhaben, ist interessant, weil hier in der Stadt lebt Bernd Jansen. Und Bernd Jansen ist ein wunderbarer Fall, ein wunderbarer Fotograf, der aber bei Otto Steinert an der Folkwang-Schule ausgebildet worden ist. Und seine Diplomarbeit war die Düsseldorfer Künstler, die damals lebten, also Polke, auch Beuys, Palermo und andere Größen, die hat er porträtiert und das war seine Arbeit. Und so wuchs er in die Düsseldorfer Kunstszene hinein, ist aber kein Becherschüler und deswegen ist er ein bisschen zwischen den Stühlen. Und nicht selbst ein so berühmter Künstler geworden, Fotograf geworden. Er lebt aber noch immer in der Einbrugger Mühle. Und wenn Sie das als, sagen wir mal, Düsseldorfer Spezialität wissen wollen, ist das zwar ganz am Rand in Wittlar, aber ein ganz besonderer Ort, wo Künstler sich fanden. Zum Beispiel auch Bernd und Hilla Becher. Mit denen lebte er Seite an Seite in dieser Mühle. Obwohl er nicht Becherschüler war, sondern die ganz andere Sprache war. Und es gibt einen Konflikt oder Streit unter diesen Schulen zwischen Otto Steinert Schule und der Becherschule. Und er wohnte zwar oder wohnt immer noch in der Einbrugger Mühle mit denen, hat aber nichts zu tun mit der Becherschule, weil er immer Schüler von Steinert ist. Und über diesen tollen Fotografen mal einen Film zu machen, der also diese Fotogeschichte dann nochmal aufzeigen könnte, das hat uns gereizt.
Und das macht große Freude, Ihnen da zuzuhören, aber es gibt ja viel, viel mehr Geschichten und auch die gerade von Ihnen angesprochenen zu entdecken auf eiskellerberg.tv. Also da ist man dann im Grunde genommen immer auf dem Laufenden, was Sie gerade so machen. Jetzt leben wir in sehr speziellen Zeiten. Die Museen sind mal begrenzt, beschränkt, geöffnet. Also Kulturerleben ist nicht möglich wie in anderen Zeiten. Hat es Ihnen aber vielleicht dennoch einen neuen Blick auch eröffnet und vielleicht auch eine andere Wahrnehmung der Kunst um Sie herum?
Ja, selbstverständlich. Also das, was wir jetzt hier Pandemie nennen, ist natürlich ernst zu nehmen. Wir wissen auch gar nicht, wie ernst. Ich kann das nicht sagen. Ich habe kaum Lernerfahrungen damit, wie ernst das ist. Deswegen hüte ich mich davor, das zu beschwichtigen. Natürlich versucht jeder, sein Leben fortzusetzen und auch möglichst dann wieder in die Normalität zurückzuführen. Aber man kann natürlich, das ist ja ganz klar, auch diese Pandemie mal gesamt sehen. Und was heißt das eigentlich auch? Und was bedeutet das für uns alle? Und wie verhalten wir uns da? Und das trifft ja zusammen mit ganz viel Wahrnehmung von anderen Krisen. Und da müssen wir uns sicher ein Bild machen. Und es ist sicher eine Banalität zu sagen, nichts wird mehr wie vor der Pandemie sein. Weil das ist selbstverständlich. Wissen Sie, der nächste Tag ist auch nicht wie der heutige. Ja, also es fragt sich ja dann immer, inwieweit wird es anders sein? Nicht, dass es anders ist. Und natürlich macht man sich Gedanken darüber, wie kann man sich dazu stellen überhaupt? Was ist dein eigener persönlicher Part darin? Und die Kunst, das fragten Sie mich, ist ja dann teilweise auch sehr laut und sagt, warum müssen wir schließen, wir sind ja ganz wichtig und wir müssen unbedingt aufmachen, weil die Leute brauchen das. Und ich bin da sehr vorsichtig, weil dieses Wort, was ja alt ist, dieses Kunst als Lebensmittel, da glaube ich nicht dran. Wie wichtig die Kunst ist für den einzelnen Menschen, das ist sehr unterschiedlich, so dass sie eben zum Glück nicht ein essentieller Bestandteil unseres alltäglichen Lebens gibt, wie eben Rewe oder andere Supermärkte oder auch andere Märkte. Es ist dann immer auch etwas, was danach kommt. Und wo wir uns das holen, ob wir uns das in einem Podcast holen oder in einem Buch holen oder in Büchern, die wir noch nicht gelesen haben oder in schönen Kunstkatalogen, die wir auch noch nicht gelesen haben oder sonst wo, das ist sehr unterschiedlich. Deswegen ist, glaube ich, die Bange dieser Kunstinstitutionen, die sich ja doch gewaltig entwickelt haben, heute, dass sie an die Frage kommen, inwieweit sind sie denn überflüssig? Und diese Frage müssen Sie beantworten. Wir haben ja auch erlebt, dass wir zugedröhnt worden sind mit Ausstellungen und Angeboten und noch ein Event und noch Übertrumpfungen von Angeboten. Und dieser Hunger nach Bildern, den mal einer formuliert hat, der war ja gar nicht da. Das heißt, wir müssen doch da insgesamt mal überlegen, wie kann dieses Konzert besser abgestimmt werden? Wie kann das auch triftiger werden? Auf wen stößt das denn überhaupt? Und immer unter dem Vorbehalt, dass das doch ein Surplus ist, also Ausdruck einer Freiheit und nicht etwas, was man täglich abrufen müsste. Ich kann mich ja mit einem Bild ein halbes Leben beschäftigen, ich brauche ja gar keine Riesengalerie dafür.
Nun haben wir aber in den letzten 12, 14 Monaten auf vieles verzichten müssen. Viele große Schauen haben nicht stattgefunden oder nur so zwischenzeitlich. Und vielleicht ist der Hunger jetzt ja aber doch wirklich da und ganz groß. Was erwarten Sie sich von diesem Beuys-Jahr, dass er noch richtig in Schwung kommen kann?
Also erst am 12. Mai ist der Geburtstag oder wäre der Geburtstag, muss man ja richtig sagen. Beuys ist ja schon 1986 gestorben. Und ich glaube tatsächlich, der Beuys hat ein langes Nachleben, weil sein Ansatz, der doch auch immer später zu einer Art Theorie wurde, was er denn meinte, ist sehr fantastisch, sehr reich und auch freundlich. Das heißt, er geht immer von einer Wärme aus, einer doch auch anders gearteten Nächstenliebe. Und wenn wir heute in diesen Pandemiezeiten darüber nachdenken, dass wir einen Verlust an Umarmungen haben, an körperlicher Nähe, an menschlicher Nähe, auch an Empathie verloren haben, also durch die vielen Ego-Rambos und ich-bezogenen und subjektbezogenen Menschen, die es ja vor der Pandemie schon längst gab, also alle diese Vereisungen im Herzen. Wenn man das sieht, wie erschreckend das grassiert, dieser Selbstbezug, also diese Selbstoptimierung, da ist natürlich Beuys ganz anders. Er spricht von dem Sozialen und von der sozialen Wärme und von dem Miteinander und von was wir alles Tolles machen können, aber immer nur im Verhältnis zum Sozialen. Und die soziale Plastik, wenn ich das mal so als Stichwort reinwerfen sollte, ist natürlich das, dass es nicht um den Einzelnen geht, um den Ego, um den Besonderen und wie toll finde ich mich jetzt und die Selbstbestätigung sind, sondern immer sich öffnen, immer auf den Nächsten, auf das Soziale hin, auf die Veränderung hin, auf die Bewegung hin. Und da ist natürlich Beuys wunderbar. Jenseits mal von der Pandemie auch zu sehen, das müsste man mal wahrnehmen, welche Verluste wir eigentlich erleiden, wenn wir überall diese kleinen Ego-Shooter da haben.
Jetzt gibt es ja schon eine Ausstellung im K20. Ihr Eindruck?
Sehr interessant, weil dieses Haus hatte ja vor nicht langer Zeit, als Frau Ackermann hier noch Direktorin war, eine große Beuys-Ausstellung, gleich zum Antritt ihrer Amtszeit, eine riesengroße Beuys-Ausstellung mit großen Mühen. Da wurden alle diese Installationen nochmal von weit her geholt und millimetergenau wieder aufgebaut. Und deswegen konnte man sich das jetzt sparen. Man musste das nicht nochmal machen. Man musste jetzt nicht nochmal das große Beuys-Orchester da aufführen, sondern konnte fragen, was ist von Beuys geblieben? Was ist eigentlich die Fortsetzung? Und hat deswegen eine Beuys-Ausstellung gemacht, die erstmal ohne Beuys-Werke auskommt. Man hat ein paar Beuys-Werke oben in der Sammlung, da kann man ja hochgehen und sich die auch noch angucken. Aber unten sind ein paar Dokumente und Filme. Aber letztlich kommen, glaube ich, 13 andere Positionen ins Spiel, die zeigen, inwieweit es Bezüge zu Beuys gibt. Nicht nur künstlerische Projekte, sondern auch große soziale Projekte. Berühmtestes Beispiel ist natürlich Greta Thunberg, die dort vorkommt, die wahrscheinlich Beuys gar nicht kennt.
Wobei aber auch da wieder deutlich wird, ja, wie modern er im Grunde genommen war zu seiner Zeit.
Ja, deswegen kann man natürlich diese Ausstellung machen. Das sind ja Beuys-Kenner, die diese Ausstellung gemacht haben, renommierteste Leute. Die sagen, wir können uns mal diesen umgekehrten Blick leisten. Ja, dass wir jetzt nicht noch eine dicke Beuys-Ausstellung dahinlegen, die kommt in diesem Jahr sowieso, sondern wir gucken mal über den Tellerrand hinaus in den sogenannten erweiterten Kunstbegriff, so weit, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie Kunst machen.
Da haben wir schon eine schöne Empfehlung von Ihnen, was man sich in Düsseldorf anschauen sollte bei nächster Gelegenheit. Welche kleinen Galerien empfehlen Sie? Wo kann man ganz spannende Kunst entdecken?
Also ich finde, es gibt in Düsseldorf nach wie vor ein sehr reges Galerieleben, aber auch Leben in sogenannten Stiftungen, ja, die sich über das Stadtgebiet hinziehen. Das gibt wunderbare Schauräume, es gibt natürlich die sogenannten Off-Räume, es gibt Hinterhöfe und alles das. Ich würde das gar nicht nur an solchen Kategorien festmachen, man muss eben gucken. Im Augenblick gibt es noch eine wundervolle Ausstellung von Katharina Sieverding im Parkhaus zu sehen, wenn sie denn offen ist, das kann ich so genau gar nicht sagen. Und es gibt Ankündigungen von neuen Ausstellungen hier und da, die alle warten, dass wieder geöffnet werden kann. Und das wird toll sein, wenn ich noch zu Beuys vielleicht einen Vorschlag, fällt mir noch gerade ein, sagen kann, was offen ist, was man jetzt sehen kann, vielleicht bei einem Ausflug, dann ist das in Büderich. Da hat er als ganz junger Mann mal einen Auftrag bekommen und in eine alte Kirche ein großes Kreuz entworfen, was da auch hängt, aber so, dass man das offen sehen kann. Man muss also gar nicht in die Kirche gehen, weil das wohl eine Ruine ist. Das sollte ein Kriegerdenkmal werden. Und da könnte man also hinradeln und sich das angucken.
Vielleicht ist die Frage ein bisschen naiv jetzt von mir, aber Sie haben das vorhin so schön erzählt, dass Sie hier und da dann wieder Menschen treffen, die sich immer noch freuen, dass Sie damals das Glück hatten, ein Anatol-Werk zu erstehen. Kann man heute auch noch interessante Kunst für relativ schmales Geld in Düsseldorf finden?
Ja, absolut. Absolut. Wissen Sie, natürlich ist es so, natürlicherweise, dass je länger ein Künstler tot ist, der Markt relativ abgegrast ist. Das wird immer verhandelt unter Zeitgenossen. Das ist bei Tizian und Raphael auch nicht anders. Das heißt, die guten Werke waren in den Zeitgenossen von Raphael, Tizian weg. Dann landeten die sich irgendwann mal im Museum, aber erstmal waren sie in der festen Hand. Das ist mit Beuys-Werken auch so und auch mit Anatol-Werken. Deswegen müssen sie ja heute gucken, was ihre Generation bringt. Ja, was noch nicht vergeben ist, sonst kommen sie nicht an erste Werke. Oder es wird teuer. Und da müssen sie natürlich gut gucken können, denn diese Künstler sind noch nicht ausgereift, die kennt keiner, die haben möglicherweise 2, 3 Jobs, um sich am Leben zu erhalten und haben vielleicht hier und da mal eine kleine Ausstellung. Und da können sie natürlich noch was machen, was gewinnen. Und wenn sie erstmal abwarten, bis das ein großer Name ist, dann zahlen sie A, viel mehr Geld, B, kriegen sie vielleicht gar nicht mehr die guten Sachen aus der Zeit. Und das ist bei Beuys immer fantastisch zu sehen, wie wenige Menschen da dran waren und die aber sehr sicher waren. Und die haben natürlich die besten Beuys-Werke.
Wenn Sie jetzt Besuch bekommen von außerhalb, vielleicht auch von Menschen, die nicht ganz so tief in der Kunstwelt drin sind, aber wenn Sie denen die Stadt präsentieren und zeigen wollen, wie gehen Sie mit denen spazieren?
Ich würde natürlich auf die Schokoladenseiten gehen und in die Abgründe.
Fangen wir mit den Abgründen an.
Naja, Düsseldorf hat natürlich Schattenseiten, Hässlichkeiten, dass sich die Balken biegen. Es ist natürlich eine zerfurchte Stadt. Und das könnte man sehen. Zum Beispiel, man kann zum Beispiel sagen, dass es eine Trennlinie gibt. Das ist gar nicht der Rhein, sondern das ist vorm Bahnhof, hinterm Bahnhof. Und da gibt es 2, 3 wunderbare Unterführungen. Und wenn Sie zu Fuß durch eine dieser Unterführungen gekommen sind, sind Sie plötzlich auf der anderen Seite von Düsseldorf. Und den Unterschied merken Sie sofort. Die Unterführung ist schon die Hölle. Und dahinter, wenn Sie sagen, das habe ich nicht gedacht, das habe ich unter Düsseldorf gar nicht verstanden. Und vorm Bahnhof wird es dann wieder ein bisschen besser. Und je mehr sie sich in Richtung Rhein bewegen, desto schöner wird's.
Dann sind wir auf der Schokoladenseite.
Ja. Die sogenannte Schokoladenseite ist natürlich das, was man früher mal gesagt hat, Düsseldorf-Gartenstadt. Da waren die Franzosen mit dem Embellissement de Ville, ein großes Programm, die konnten gute Städte bauen. Und dann kam Napoleon hierher nach dem Frieden von Lunéville und hat dieses Programm hier aufgebaut. Es gab eine Stadtverschönerung hier, das war im Wesentlichen die Königsallee. Ja, also ein französischer Kanal wurde gebaut mit Bäumen links und rechts nach französischem Muster. Das war natürlich die schlagende Befreiung aus der noch mittelalterlichen Festungsstadt. Teile des Hofgartens gab es schon. Auch das war ein französischer Architekt, der praktisch die Düssel kanalisiert hatte und nach französischem Vorbild weitergeführt hatte. Und in diesem Sinne ist das, was man da Gartenkunst nennt, schon was. Und Düsseldorf hat dann einen Riesenschritt nochmal machen können, als der Rhein-Ufer-Tunnel gebaut wurde. Aus ganz anderen Gründen, nicht aus gartentechnischen Gründen, aber man konnte oben doch eine schöne Promenade bauen, die gelungen ist, die auch einen schönen Baumbestand hat. Und was im Vergleich zu Köln dann überhaupt erstmal auffiel, ist, dass Düsseldorf auf der richtigen Sonnenseite liegt. Denn hier, dieses Ufer, bekommt die Nachmittags- und Abendsonne, während Köln im Schatten liegt.
Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?
Man weiß, nach der Pest in Venedig, die, glaube ich, 2/3 der Bevölkerung gekostet hat, gab es erstmal eine wochenlange Orgie, weil die Leute, denen fiel der Schrecken ab und sie konnten es kaum fassen. Und die Sehnsucht nacheinander war sehr groß, dass sie fast übereinander hergefallen sind. Aber sie bauten auch eine der schönsten Kirchen, weil die Pest weg war. Santa Maria della Salute am Ausgang des Canale Grande. Und vielleicht könnte man ja denken, dass die Leute denken, wir können nicht die Welt in Hässlichkeit zu Ende reiten.
Schöne Worte hier am Ende unseres Gesprächs. Karl Friedrich Schröer, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Zeit und möchte auch nochmal darauf aufmerksam machen, wer wissen möchte, was Sie aktuell machen, welche Projekte, womit Sie sich beschäftigen, eiskellerberg.tv. Da findet man es immer. Herzlichen Dank, Herr Schröer.
Ja, ich danke Ihnen sehr, war wunderbar, anregend.
Düsseldorf. Halle Rhein.